Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die erstmal 15 Jahre für die FAS, für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, gearbeitet hat, jetzt seit 3 Jahren bei der Süddeutschen ist, dort inzwischen diese Kultrubrik Gewissensfrage verantwortet. Guten Morgen und herzlich willkommen, Johanna Adoyan.
Danke, guten Morgen.
Frau Adoyan, wenn man jemand einlädt, erfährt man relativ schnell oder erahnt relativ schnell, wie jemand tickt. Als ich die Mail an Ihren Verlag geschickt habe, kam 10 Minuten später der Rückruf, der telefonische Rückruf von Ihnen. Sind Sie immer so spontan und so schnell?
Peinlich, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Ein bisschen schon.
Nein, ich find's gar nicht.
Ich mache oft Sachen gleich, weil dann, ich denke immer, ich habe sie dann weg. Nehme mir aber eigentlich immer vor, zum Beispiel Mails würde ich gerne wieder eher einen Tag später beantworten. Weil? Aber mache ich auch nicht. Weil ich so lächerlich finde, diesen Druck, unter den wir uns alle setzen, dass man dauernd erreichbar ist. Und man kriegt ja alles immer auch aufs Handy und dieser permanente, oh Gott, da muss ich jetzt sofort reagieren. Und so finde ich eigentlich sehr, sehr unentspannt.
Haben Sie schon mal Versuche unternommen, Ihren eigenen Konsum dieser Art zu reduzieren?
Ja, ich bin mal von meinem iPhone zurück aufs Nokia. Aber dann habe ich Car2Go entdeckt oder dann hatte ich kein eigenes Auto mehr, ja. Car2Go. Und deshalb bin ich jetzt wieder beim iPhone, aber es ist ein ständiges Zweifeln.
Sind Sie jemand, der sich mit Entscheidungen leicht tut und
nein.
deshalb so schnell reagiert?
Nein, ich bin vage.
Ach so,
ich tue mich nicht
okay.
leicht mit Entscheidungen. Nee, das ist eher so, dann habe ich es weg. Aber es ist ein bisschen...
Ein bisschen
zu schnell.
Ja. Also das aktuelle Buch, das Sie veröffentlicht haben, ist dieses Männerbuch, wobei man dazu sagen muss, die meisten Texte sind in der Süddeutschen Zeitung schon erschienen.
Ja.
Wie viele Porträts insgesamt?
Also das Buch heißt Männer, einige von vielen. Es sind 67 Kapitel, das heißt 67 Männer, fast. Es sind auch 2 Frauen dabei, versteckt. Aber ich hatte eine Kolumne im Gesellschaftsteil der Süddeutschen, wo einmal pro Woche ein Mann beschrieben wurde.
Ja.
Immer mit dem Vornamen überschrieben.
Aha.
Genau, und das ist jetzt ein Buch, gibt aber auch neue Texte drin.
Wieso 2 Frauen, die als Männer zählen?
Zum einen ist das der letzte Text, der heißt Johanna. Das geht... Ich habe mal tatsächlich einen Brief bekommen, beruflich, der war adressiert an Herrn Professor Dr. Johanna Adoyan. Und da dachte ich mir, der hing lange an meiner Pinnwand, weil ich immer so dachte, yes, ich habe es geschafft. Und da denke ich in dem Buch drüber nach, wie ich eigentlich als Mann wäre, was man ja tatsächlich nicht weiß.
Mhm.
Genau, das ist eins. Und das andere ist Katrin.
Katrin.
Katrin Deneuve.
Okay. Warum ist Katrin Deneuve ein Mann?
Das hat Gérard Depardieu mal über sie gesagt. Der hat mal gesagt, Katrin Deneuve sei der Mann, der er immer gerne gewesen wäre oder der er gerne wäre.
Aha.
Woraufhin sie eigentlich ganz toll trocken gesagt hat, sie glaubt, das fände sie total nett, aber sie glaubt nicht, dass sie auch gerne Gérard Depardieu wäre, weil er sei schon ganz schön rund.
Und Ihr ganz persönliches Fazit, was die Beschäftigung mit Männern angeht, Zitat, ich liebe Männer, natürlich nicht alle, Ausrufezeichen. Korrekt?
Ja? Ist es mit Ausrufezeichen? Ich würde Punkt setzen.
Okay.
Aber ja, natürlich, ja klar. Ich habe eigentlich nicht richtig ein Fazit. Ich bin ja jetzt keine Männerexpertin, beziehungsweise Sie wissen mehr über Männer als ich.
Ich habe keine Ahnung.
Achso, okay, dann geht es uns genau gleich.
Johanna Adoyan ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also die Frau, die auch mal Kulturjournalistin des Jahres war.
Ja.
Wie lange ist das her?
Ach, es fühlt sich ewig her an, aber vielleicht 2 Jahre.
Wieso sind Sie es geworden?
Keine Ahnung. Ach so.
Mit welcher Begründung?
Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Das ist dann so eine Jurybegründung,
also wunderbar
oder?
Wunderbar und toll und einzigartig.
Ja, genau. Mhm. Ja. In dem Jahr.
In dem Jahr.
Ja, genau.
Ist es ein Titel, der einem was abgesehen von der Ehre bringt? Oder
nein.
Nicht?
Nein. Nee, das nicht. Aber die Ehre ist ja auch schon mal nicht nichts.
Die Ehre ist nichts, nichts. Das könnte man in Stein meißeln. Wir wollten über Ihr aktuelles Buch Männer reden, zu dem es auch, ich weiß nicht, eine Tour gibt, eine Lesetour.
Es gibt diverse einzelne
Lesungen.
Auftritte und es kommt ein Hörbuch
ja.
mit Matthias Brandt
ja,
zusammen.
Der spricht?
Der liest abwechselnd mit mir, aber ja.
Ein Freund von Ihnen?
Nee, ein, leider nicht, aber... Jetzt bekannter, oder?
Ja.
Also ja.
Also ein wunderbarer Schauspieler, natürlich auch mit dieser auch bekannten Familiengeschichte. Wobei das auch nicht ganz einfach ist, wenn der eigene Vater mal Bundeskanzler war und SPD-Vorsitzender.
Wahrscheinlich.
Diesen Weltnamen hatte.
Also er ist ein toller, toller, toller Schauspieler und ein unglaublich guter Leser. Und mein Buch, Gelesen von Matthias Brandt, klingt genauso, wie ich es mir gewünscht hatte beim Schreiben.
Also Matthias Brandt haben Sie in Ihrem Buch als Typen nicht porträtiert.
Nein.
Hätten Sie ihn porträtieren müssen, wie wäre das Porträt ausgefallen?
Ganz langweilig zu lesen wahrscheinlich, weil das eine solche Lobhudelei geworden wäre. Das liest man nicht so gern.
Ja, wobei die Lobhudeleien, was die Männer angeht, in diesem Buch jetzt nicht so häufig stattfinden.
Ja, aber ich hoffe ausgewogen. Also ich hoffe, es ist kein böses Buch geworden. Es ist auch ein bisschen böse,
ja.
Aber es sind ganz, ganz tolle Männer drin.
Zum Beispiel?
Ja, gute Frage, wer ist eigentlich drin? Zum Beispiel Leute, die ich privat kenne oder... Ja.
Gut.
Ja.
Dann gibt es Männer, die Sie nicht privat kennen, aber die Sie erlebt haben in Zusammenhängen, die nicht besonders schön waren. Irgendwelche Angeber, Wichtigtour, irgendwelche Leute oder Männer, die im Zug besonders laut telefonieren.
Ah ja, das kennt jeder. Also es gibt ein paar Klischee-Kapitel drin, also Männer, wie sie jeder kennt. Mhm. Ich habe mich aber bemüht, dass nicht so viele sind, weil es immer auch natürlich das Gegenteil gibt. Aber in jedem Zugabteil gibt es eigentlich immer den Zugtelefonierer, der ganz laut Berufstelefonate führt, bei denen komischerweise ganz oft auch konkrete Zahlen genannt werden. Die gehen dann so, diese Gespräche, also das kennt jeder, weil man immer zuhören muss, dann, ja, wenn die Engländer morgen noch 450.000 zuschießen, haben wir die Sache im Sack oder so, sagen diese Leute immer. Und,
also über, die Inszenierung der eigenen Wichtigkeit.
Ich glaube, ja. Ich weiß gar nicht, ob am anderen Ende jemand dran ist, aber über dem ist ein Kapitel.
Haben Sie herausgefunden, warum es einen Mann gibt oder Männer gibt, die auf Gehsteigen stehen und darauf warten, dass Frauen einparken?
Herausgefunden, warum nicht, aber ich kann wirklich bestätigen als Frau, die einparkt, dass Männer oft stehen bleiben, um zu gucken, wie ich das mache.
Zu gucken und zu kommentieren oder einfach nur zu gucken?
Ich habe ja dann meistens die Fenster zu, weiß es nicht, aber eigentlich sind die alleine und gucken. Und wenn man es dann wieder mal geschafft hat, weil man es ja immer schafft, dann gehen sie ihres Wegs. Ich weiß nicht, ob enttäuscht oder zufrieden, keine Ahnung.
Wie viele übergriffige Männer sind Ihnen über den Weg gelaufen?
Also in dem Buch kommt einer vor, also so übergriffig, dass man so denkt,
Einer von 67 ist nicht so viel.
Ist nicht so viel, nee, hatte ich Glück.
Ihr ganz persönlicher Weg ist insofern ein besonderer, weil Sie aus einer richtig künstlerisch inspirierten Familie kommen. Frau Adoyan, Ihre Eltern sind beide Flötisten,
ja.
Die das auch berufsmäßig gemacht haben?
Ja, ja. Und
wo?
Noch machen. Ja.
Wo und in welcher Form?
Mein Vater war Soloflötist beim Bayerischen Rundfunk Symphonieorchester lange.
Aha.
Und Solist. Und
welche Flöte?
Querflöte.
Querflöte. Ja. Und die Mutter?
Auch Querflöte.
Aha.
Und die war nicht im Orchester, aber beide Querflöte. Die kennen sich auch aus dem Flötenkurs. Die haben mal halt zusammen einen Sommerkurs in Nizza gemacht,
aha,
natürlich vor meiner Geburt. Und daher kennen die sich.
Da haben Sie sich kennengelernt, ja, und sind dann irgendwie später dann auch so zusammengekommen, dass nicht nur es Sie heute gibt, sondern auch noch zwei Brüder?
Ja, die auch beide Musiker sind. Cello und Geige, beide in Berlin.
Warum sind Sie keine Musikerin geworden?
Einer muss ja dagegen schwimmen und die anderen wollten das machen, also blieb nur ich. Aber ich habe Klavier gespielt.
Ja, wobei Sie, glaube ich, auch ein Studium gemacht haben, Opern- und Theaterregie,
ja,
in München.
Ja. Das war an der Musikhochschule und das war damals das am weitmöglichsten Entfernte von einem Klavierstudium, was ich mir, glaube ich, vorstellen konnte.
Warum?
Ja, alles andere kannte ich, glaube ich, nicht so. Ich war auch auf dem musischen Gymnasium und eigentlich hatte ich dann doch überlegt, vielleicht Klavier zu machen. Und als ich das meinem Klavierprofessor sagte, erzählte der mir wahnsinnig diplomatisch von dem neuen Studiengang, den es jetzt gäbe, Theaterregie.
Aber Opernregie, Theaterregie war nichts, was Sie dann beruflich weiterverfolgt haben?
Nee, eigentlich wollte ich das auch nie. Das war ein bisschen mein Verlegenheitsstudium. Das war ein bisschen das Weg vom Klavierstudium und noch nicht wissen, wohin Studium. Und dann habe ich während des Studiums Journalisten kennengelernt und dann auch schon geschrieben. Und da ist man so eigenverantwortlich für seine Fehler und für das, was man macht.
Für welche Zeitung haben Sie Ihren allerersten Text geschrieben? Wissen Sie das noch?
Ja, der allererste war es gab mal so ein Sondermagazin vom Spiegel.
Aha.
Das hieß, ich glaube immer Spiegel Spezial. Und da wurde ich damals von Moritz von Uslar, ein befreundeter Journalist, gefragt, ob ich was schreiben könne. Die hatten ein Spezial zum Thema Jugend. Und er gab mir dann irgendwie am Telefon folgende, ich könne schreiben über Geld, über Macht, über Politik und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, Nacht. Ich hatte ihn falsch verstanden und habe dann über Nacht statt über Macht geschrieben. Deshalb war das mein erster Text.
Aber dieser Text ist dann, trotzdem er eigentlich falsch platziert war, veröffentlicht worden.
Ist trotzdem veröffentlicht
worden. Können Sie sich noch an das Gefühl erinnern, diesen Text in Händen gehalten zu haben und Ihr Name stand drunter oder drüber?
Ehrlich gesagt nicht, weil da war auch noch ein großes Foto dabei und ich erinnere mich, dass mich das mehr beschäftigt hat, ob das jetzt gut ist oder ob ich da blöd aussehe. Ja. Das fand ich das Hemmende.
Das waren die Anfänge, dann kam ein Bauchladen. Sie haben als freie Journalistin erstmal gearbeitet, vermutlich.
Eigentlich hatte ich total Glück, weil ich dann fürs Jetzt Jugendmagazin der Süddeutschen Zeitung gearbeitet habe, ein paar Jahre. Mhm. Dann bin ich nach Berlin gezogen und da war der Bauchladen auch recht. Ich weiß nicht, das war, ich hatte irgendwie Glück, da hatte ich einen Autorenvertrag vom Tagesspiegel und von der SZ. Und
okay. Und dann kam die FAS, also die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 15 Jahre. Ja. Und jetzt die Süddeutsche.
Ja. Ja. Ja, so schaut's aus.
Die Journalistenkollegin Johanna Adoyan ist unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, größte Berg, den gerade gehörten, haben Sie nicht interviewt, aber
nein.
Dafür mal Marian Faithfull.
Ja, die habe ich mal interviewt.
Ja?
Ja,
beeindruckende Frau, die sehr viele Täler hinter sich gebracht hat in ihrem Leben.
Ja, damals hatte sie gerade eine Autobiografie, glaube ich, veröffentlicht oder was? Fiktion. Leider, wenn man so viele Interviews macht, das werden Sie wissen, man erinnert sich an die meisten so eher, ob es nett war oder nicht nett. Ich müsste jetzt sozusagen mein Interview oder den Text nochmal nachlesen, um wieder zu wissen, wie die Situation war. Aber die war sehr nett.
Und das Gefühl, wollte ich gerade fragen, das Gefühl, das Sie abgespeichert haben,
ist ein positives. Nett,
ein positives
Gefühl. Sehr positives
Gefühl,
ja.
Fällt Ihnen spontan jemand ein, wo Sie sagen würden, dieses Gefühl war nicht positiv abgespeichert?
Oh Gott, ja, Robert Downey Jr. hatte ich als nicht positiv abgespeichert.
Was war bei dem nicht so gut?
Der hatte nicht so viel Lust, mir ein Interview zu geben, glaube ich. Und da hatte ich eine Frage gestellt, die er nicht mochte. Und dann war es eigentlich
vorbei,
ja.
Wobei diese Taktung natürlich ganz besonders ist. Also irgendein großer Hollywood-Star, der einen großen Film oder neuen Film rausbringt und dann eng getaktet irgendwie 10 Interviews nacheinander.
Klar, verstehe ich auch, aber das ist ja anscheinend Teil seines Jobs, dann muss er das anders verhandeln. Insofern finde ich es dann unprofessionell, wenn man es an der Journalistin auslässt.
Ich kann mich an ein Interview erinnern, das Sie gemacht haben mit einer Frau, die selbst gar nicht so im Mittelpunkt steht, aber stattdessen jemand, mit dem sie verwandt war, eine Cousine, die eine große Rolle gespielt hat in der Filmgeschichte, Maria Schneider.
Ja.
Wir erinnern uns, der große Tango von Paris.
Ja, der letzte Tango.
Dieser Skandalfilm mit Marlon Brando in der Hauptrolle. Und Sie haben mit dieser Cousine gesprochen. Mhm. Wie und warum?
In Frankreich ist die Cousine eine ziemlich bekannte Journalistin und Autorin, die heißt Vanessa Schneider. Mhm. Und hat ein Buch geschrieben über Maria Schneider, ihre Cousine, die ein tragisches Leben hatte, die dann auch heroinabhängig war und so nach dem Skandalfilm, Dreharbeiten, Der letzte Tango von Paris. Und zu diesem Buch über Maria Schneider habe ich die Cousine gesprochen und dann einen Text geschrieben, eigentlich, der vielleicht eine Art Ehrenrettung sein sollte, dass man Maria Schneider nicht immer nur als Opfer sieht, als Opfer, die von Bertolucci irgendwie so und so gezeigt wurde, sondern dass sie einfach eine sehr widersprüchliche, tolle, starke, interessante, leidenschaftliche Frau war auch.
War sie denn ein Opfer mit dieser vermeintlichen Vergewaltigung während der Dreharbeiten?
Also ich glaube, dass sie von der Welt gerne als Opfer gesehen wurde und dass ihr ganzes Leben vielleicht ein Versuch war, sich daraus zu befreien. Und zum Beispiel innerhalb ihrer Familie herrschte ein Der letzte Tango-Aussprechverbot. Niemand durfte diesen Film erwähnen, den Titel erwähnen. Sie hat vorher festgelegt, dass es nicht bei ihrer Beerdigung je erwähnt werden durfte. Also ihr Leben war tatsächlich ein Versuch, nicht das Opfer zu sein.
Wobei dramatisch natürlich ist, irgendwann erkennen zu müssen, dass du immer auf diese Geschichte reduziert wirst. Wie, ganz anderes Beispiel, auch jemand wie Monika Lewinsky.
Ja. Ja, klar, es ist die Welt ist nicht nett zu vielen Menschen.
Und ungerecht. Wie kommt man aus sowas raus?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, Monika Lewinsky macht das ganz gut. Dafür ist zum Beispiel, glaube ich, Twitter dann ein ganz gutes Tool, wo man zeigen, sie twittert ja sehr viel, wo man zeigen kann, dass man eine eigene Stimme hat, dass das Leben weitergeht, dass man ganz anders ist und wie man selbst die Sachen sieht.
Ja. Eine exklusive Liebe, das ist der Titel des Buchs, das unser heutiger Leutegast Johanna Adrian geschrieben hat vor ein paar Jahren über den Freitod der eigenen Großeltern. Im Rückblick klarerweise eine Reise in die eigene Vergangenheit, ein Stück weit auch Frage, sowas wie Selbsterfahrung.
Es war eher das Geschenk, die Großeltern nochmal anders kennenlernen zu dürfen, als auch als Großeltern, weil ich das Buch ja nicht in der Enkelperspektive dann nur geschrieben habe, sondern ich habe die dann über ihre Wegbegleiter oder so gesehen und dass ich als Menschen sehen können, also auch meine Großmutter quasi als junge Frau erlebt bei der Recherche und so weiter. Insofern war das die Möglichkeit, meine Großeltern kennenzulernen nach ihrem Tod.
Wir sollten vielleicht kurz biografisch noch erwähnen, also die Großeltern, ungarische Juden, die den Holocaust überlebt haben, die in Ungarn gelebt haben und dann vor den Kommunisten Mitte der 50er Jahre nach Dänemark geflüchtet sind.
1956.
Kann man das so zusammen? Und dort nochmal ein neues, eigenes, auch gutes Leben sich aufgebaut haben?
Ja, genau. Da waren es dann Dänen mit einem bisschen ungarischen Akzent, würde ich mal sagen. Und da haben die ein schönes Haus gehabt und ganz normal gelebt. Mein Großvater war Arzt. Und dann war er irgendwann unheilbar krank. Und meine Großmutter und er, ich weiß jetzt nicht, wir wissen nicht, wer von beiden, sagen wir mal, meine Großmutter hat beschlossen, dass sie nicht ohne ihn leben will. Und dann sind sie eines Morgens aufgewacht und es war der letzte Tag und abends sind sie zusammen eingeschlafen und hatten Medikamente genommen. Also haben sich einfach das Leben genommen, zusammen. Man hat sie Hand in Hand in ihrem Bett gefunden, was so eine schöne Nachricht daran ist, weil das bedeutet, dass sie keinen Schmerzen empfunden haben, sonst würde man ja die Hand wegziehen. Mhm. Und ich habe damals das Buch geschrieben, um mir den letzten Tag vorstellen zu können, weil wenn ich immer darüber geredet habe oder nur dran gedacht habe, dann dachte ich, das ist alles so furchtbar und so schrecklich und so tragisch und so fürchterlich. Und ich wollte so, wie man in den Keller geht und nicht weiß, was da ist, dass man das Licht anmacht und dann sieht, da ist gar nichts vielleicht so Schlimmes.
Also um die Großeltern zu charakterisieren, beide sahen gut aus, beide waren kultiviert, beide haben unfassbar viel geraucht.
Ja.
Und beide haben sich lebenslang gesiezt?
Ja, die haben sich immer gesiezt. Also auch im Ungarischen, die haben Ungarisch miteinander gesprochen, ist das anscheinend sehr ungewöhnlich. Und sie haben es auch auf Deutsch gemacht. Also geben Sie mir bitte die Butter.
Ja?
Ja, das war also für uns war das so normal, weil sie ja immer das gemacht haben. Das hat so was Schönes, weil man sich, glaube ich, sehr schwer streiten kann.
Und die blieben bei dem Sie auch in sehr privaten Zusammenhängen oder wurde das niemals thematisiert?
Nein, es wurde niemals anders gehandhabt. Sie haben sich immer gesiezt.
Okay. Ja. Wobei, Frau Adrian, das Kompliment des Großvaters gegenüber der Großmutter, glaube ich, immer war, du warst die Schönste auf dem Fischmarkt.
Ja, nur wahrscheinlich Sie waren die Schönste auf dem Fischmarkt.
Sie waren die Schönste.
Genau.
Stimmt,
ja,
weil sie sich ja lebenslang gesiezt haben.
Mhm, genau. Ja. Das wurde so überliefert in der Familie.
Hatten Sie eigentlich ein sehr emotionales Verhältnis zu diesen Großeltern?
Ja, ich fand die so besonders toll. Ah. Also die waren für mich so etwas wie so unwiderstehlich. Die sahen aus wie Filmstars und dann haben sie Kette geraucht und die waren so elegant. Meine Großmutter war sehr extravagant angezogen immer. Und da die eben so fremdländisch gesprochen haben, waren die immer so reizvoll für mich.
Wie ist denn Ihre Familie mit dem Freitod dieser Großeltern umgegangen?
Ich würde mal sagen, es ist nicht nur schön für eine Familie, wenn Leute freiwillig entscheiden zu gehen, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist ja jetzt auch schon relativ lang her. Also inzwischen wären sie auch so gestorben.
Ja klar, wobei die Frage natürlich ist, gehört es zu einem frei bestimmten Leben, selbst zu entscheiden, ob man es irgendwann beenden darf oder nicht?
Ja, wir können es ja nicht für andere entscheiden. Ich habe es bei meinen Großeltern verstanden und kann es auch aus Enkelperspektive als schöne Geschichte sehen. Also das Buch ist eigentlich eine Liebesgeschichte.
Ja, existenzielle Fragen, die kommt man ja als Journalist ab und an, wenn man mit den entsprechenden Menschen zu tun hat. Ist Ihnen noch aus Ihrer beruflichen Zeit noch was anderes in Erinnerung, wo Sie gedacht haben, Mensch, da müsste ich auch nochmal richtig drüber nachdenken?
Dass man mal mit jemandem gesprochen hat, der was Unglaubliches erzählt hat. Kennen Sie das, dass man immer sich so vorbereitet wie für so einen Test und dann wie so ein Kurzzeitding, dann vergisst man alles, was man gemacht hat. Ich müsste so durchgucken, was ich gemacht habe, damit mir jetzt was...
Es passiert nicht sehr oft, aber manchmal passiert es, dass man das, was man sich vorgenommen hat, was man thematisch in einer Sendung beispielsweise dann auch bringen will, komplett vergisst, weil die Sendung in eine ganz, ganz andere und sehr viel schrägere Richtung läuft.
Mhm. Ja, leider fällt mir jetzt spontan nicht.
Mir fällt spontan Reich Ranicki ein. Über den haben wir, sollten wir den Hörern vielleicht erklären. Ja. Kurz gesprochen, als eine Musik lief.
Ja.
Ja, weil ich eine kleine Reich Ranicki Geschichte habe und sie auch eine, wobei ihre fast die spannendere ist, weil das ist nicht ganz einfach als junge Journalistin gegenüber diesem Mann da zu sein, da zu stehen, da zu sitzen.
Also der hatte mich in sein Wohnzimmer quasi gebeten, um ihn dort zu interviewen. Ich glaube, das Thema war, dass er 80 wurde oder sowas. Und also er wusste, dass das ein Interview ist mit Aufnahmegerät und ich kam extra angereist nach Frankfurt. Und dann hatte er während des Interviews aber überhaupt keine Lust und hat immer so wie in einem Loriot, gibt es so ein Loriot-Sketch, wo die Voraussetzungen falsch sind, wo jemand dann interviewt wird, weil angenommen wird, er wäre auf dem Mond, aber er ist jemand ganz anderes und das Interview führt dann zu... So ein bisschen lief das aneinander vorbei, aber wir haben es irgendwie fertig gebracht. Aber es war sehr einsilbig und sehr, es war schon irgendwie unangenehm.
Ja, und hängt einem dann auch nach ein Stück weit?
Also die Reise zurück hat es mich wahnsinnig beschäftigt, ja, und auch geärgert, muss ich sagen. Aber trotzdem würde ich jetzt nie was auf Marcel Reich Ranicki kommen lassen.
Die SZ-Rubrik Gewissensfrage haben Sie von einem Dr. Erlinger für die SZ übernommen.
Jetzt heißt sie gute Frage.
Warum heißt die gute Frage?
Damit das nicht in so einer direkten Konkurrenz steht zu meinem Vorgänger, glaube ich, der das 17 Jahre oder 16 Jahre lang gemacht hat und das ja einzigartig dort gemacht hat. Und
also gute Frage oder früher Gewissensfrage funktioniert nach dem Prinzip, da hat jemand ein persönliches Problem, formuliert es und dann kommt von oben nach unten geschwebt, in diesem Falle Johanna Adoyan und erklärt die Welt.
Es ist doch so, dass man oft um Rat fragt, Leute. Und je nachdem, wen man fragt, kriegt man einen anderen Rat. Und ich denke immer, es gibt ja nicht den perfekten Rat, sondern man merkt immer an dem eigenen Gefühl, was man entwickelt, während man einen Rat bekommt, was man eigentlich will.
Ja, gibt es auch Fragen, wo Sie ratlos davorstehen?
Gab es jetzt bisher noch nicht, weil eigentlich, ich habe ja Zeit, Gott sei Dank. Also am Anfang denke ich eigentlich bei jeder dieser Fragen, oh Gott, das weiß ich doch nicht oder machen Sie es, wie Sie wollen, keine Ahnung, ich kenne Sie nicht. Aber wenn man darüber nachdenkt, sagen wir 2 Tage oder die so ein bisschen, ich kann ja auch Leute fragen, was würdest du machen, dann irgendwann ergibt sich das, dass man plötzlich denkt, okay, es ist vielleicht nicht perfekt, aber hier wäre eine Idee dazu.
Klar, und ich meine, also ganz oft wird man ja vermutlich an den Punkt kommen, man kann es so sehen oder man kann es so sehen und sich dann
natürlich
entsprechend entscheiden.
Ja, und auch ich frage dauernd Leute wegen allen möglichen Sachen. Aber ich glaube eigentlich, wenn egal wer sich 2 Tage mit was beschäftigt, es kann schon was Interessantes dabei rauskommen.
Sie haben sich unabhängig jetzt von der guten Frage auch intensiv mit Männern beschäftigt, erst in der SZ-Rubrik, dann in dem Buch, das Sie zusammengestellt haben, sind da auch auf 2 Männer getroffen, 2 Filmregisseure, die man kennt. Fangen wir mit Volker Schlöndorff an.
Ja.
Wie haben Sie den erlebt?
Volker Schlöndorff war eigentlich ausschlaggebend fast dafür, dass mir diese Kolumne einfiel, weil ich habe den erlebt bei einer Veranstaltung, einer Literaturveranstaltung in Berlin. Da hat er die französische Schriftstellerin Jasmina Reza präsentiert, also auf der Bühne ihr neues Buch vorgestellt. Sie war auch da. Und er hat offensichtlich dieses Buch ganz flüchtig gelesen, wenn überhaupt, was klar wurde, als er ihr irgendwann eine Frage gestellt hat, wo es darum ging, dass sie er so toll fand, dass sie diese Perspektivwechsel mitten im Buch hat. Und dann hat sie zu ihm gesagt, auch vor Publikum, es täte ihr wahnsinnig leid, lieber Volker, aber in ihrem Buch sei kein Perspektivwechsel. Okay. Und das war, keine Frau würde sich hier auf eine Bühne wagen, so unvorbereitet, dachte ich da. Aber keine Frau würde auch mit so einer Grandezza so einen Abend dann fertig moderieren. Also der hat das irgendwie, hat er seinen, in Anführungsstrichen, Mann gestanden.
Okay, und wie war es mit Florian Henkel von Donnersmarck?
Den habe ich Gott sei Dank nicht getroffen. Da habe ich mir nur seinen letzten Film, wie hieß der, Werk ohne Autor, angeguckt. Bei der Premiere allerdings nur 30 Minuten. Dann bin ich fast zitternd vor Wut rausgegangen, weil...
Warum?
Weil der dann in einer Gaskammer spielt, wo er auch die Frechheit hatte, in einer Gaskammer sehr schlecht recherchiert zu drehen, wo dann schöne Frauen nackt mit Engelshaaren, die ungeschoren waren, vom Gas vergiftet zu Boden sanken. Dazu gab es Händel-Barockmusik und niemand hatte Schaum vom Mund, niemand hat geschrien, niemand war ineinander gekeilt. Das war einfach eine solche groteske Verschönigung. Genau.
Ja. Also für Sie natürlich emotional deshalb doppelt belastend, weil Ihre Familiengeschichte halt bedeutet, es gab Großeltern, die den Holocaust überlebt haben.
Das sollte
haben,
für jeden Menschen belastend sein. Nicht nur, ich finde, da braucht man jetzt nicht nur aus einer Familie zu kommen, wo also auch Menschen ermordet wurden. Aber das ist einfach, finde ich, unverzeihlich von einem Regisseur.
Okay.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Baden-Württemberg mit Johanna Adoyan, die eingangs der Sendung schon in einem Halbsatz erwähnt hat, dass ein iPhone-loses Leben durchaus eine gewisse Attraktivität haben könnte. Mhm. Mit anderen Worten, es könnte ja auch ein journalistischer Selbstversuch sein.
Aber das haben schon Zukunft. So viele gemacht, oder?
Haben das schon, ja, ich glaub, so viele gemacht?
Wenn Leute gar keine Idee mehr haben, verzichten sie immer ein halbes Jahr auf den Computer.
Also dann ist dieses Thema auch futsch. Welches Projekt gehen Sie dann gerade aktuell an?
Jetzt gerade habe ich Ferien. Gerade habe ich Osterferien.
Okay, und dann sind die Osterferien irgendwann rum und
ja,
dann
gucke ich, was kommt.
Ja, also die Männer hatten wir. Ja. Gibt es da eine Fortsetzung oder?
Ich glaube nicht, nee.
Die Männer sind auserzählt.
Nee, gar nicht. Die sind überhaupt nicht auserzählt, aber das ist irgendwie so für mich so ein stimmiges Buch jetzt, ja.
Darf ich noch eine Anmerkung machen?
Ja, klar.
Also mich hat es eh überrascht, dass man, was Männer angeht, insgesamt 67 verschiedene Typen porträtieren kann. Weil ich dachte, eigentlich ist der Wiederholungseffekt so groß, weil Männer ja bekanntermaßen nicht so kompliziert gebaut sind, dass sich das eigentlich dann von selbst erledigt.
Ach, es gibt so unterschiedliche, auch so unterschiedlich tolle und auch echt ein bisschen anstrengende. Da gab es schon.
Gibt es eigentlich den anstrengendsten, den Sie erlebt haben?
Den anstrengendsten, den ich erlebt habe, der davor kommt.
Mhm. Oder erweitert einen richtig anstrengend?
Also da kommt noch, wir haben ja schon von einem Zugfahrer geredet, das ist diese anderen Zugfahrer, die so akkurat und kalt auf ihrem Sitzplatz bestehen, obwohl alles frei ist oder so. Sowas finde ich eher unangenehm. Aha. Aber alle sind irgendwie in ihrer eigenen Unangenehmigkeit unangenehm.
Okay, also das Männerthema ist jetzt durch, Frauen als Thema?
Das finde ich zu kompliziert.
Okay, aber mit irgendwas müssen Sie ja Ihre berufliche Zukunft gestalten.
Ja, absolut. Ideen habe ich, aber die sind noch nicht spruchreif.
Ja. Ja. Ansonsten, journalistisch sieht es bei Ihnen so aus, Sie arbeiten für die Süddeutsche Zeitung von Berlin aus. Mhm. Das ist auch insofern in trockenen Tüchern, dass die Zeitungskrise, die es ja nun gibt und von der viele Blätter betroffen sind, mit Ihnen jetzt nichts veranstalten kann?
Also an die Süddeutsche glaube ich fest.
Ja?
Ja.
Glauben Sie, dass sie überleben wird?
Ja, klar. Glauben Sie nicht? Sie lesen auch den Sportteil so gerne.
Ich würde es mir wünschen. Ich lese nicht nur den Sportteil gerne. Ich finde die Süddeutsche sowieso eine tolle Zeitung. Aber ich frage mich, ob in unserer Gesellschaft, so wie sich Medien entwickeln, ob eine Zeitung noch in 10 Jahren, sagen wir mal, Bestand haben wird.
Vielleicht verändert sich das ein bisschen. Es gibt ja auch die Süddeutsche online. Die ist sogar sehr gut online.
Ja. Wir werden sehen, was kommt.
Eben.
Wir werden auch sehen, was von Ihnen kommt.
Ja.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Eins gehört.